Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind nun bereits zur achten Bibelarbeit in der Auslegung des Jakobusbriefs gekommen, unter der Überschrift »So der Herr will und wir leben«. Unter dieser Voraussetzung sind wir auch heute Morgen gekommen. Keiner von uns wusste gestern Abend, ob wir den Morgen noch erleben. Das erscheint uns jetzt zwar etwas abwegig, wenn ich das so sage, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist alles in Gottes Plan enthalten, was aus unserem Leben wird. Und er allein weiß auch die Stunde unseres Abscheidens, unseres Todes. Nun, wir lesen aus Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Nun, das ist eine sehr ernste Aussage. Und wenn wir den Vers 13 gehört haben, da ist ja von einem Kaufmann die Rede. Ein Kaufmann muss planen, muss seine Ware bestellen, muss vorausschauend sich erarbeiten, was er einkauft und ausgibt und einnimmt und wieder investieren kann. Ist das alles verboten in dem Wort, was wir gehört haben oder nicht? Bevor wir darauf antworten, möchten wir verschiedene Arten der Planung betrachten. Habt ihr schon euren Urlaub geplant? Ist ja jetzt bald Sommerszeit und sicherlich haben etliche ihren Urlaub geplant, manche auf Balkonien, manche auch anderswo. Habt ihr dann auch eine Reiserücktrittskostenversicherung abgeschlossen? Das ist heute schon fast üblich, wird immer gleich angeboten, weil man ja nie weiß, was passieren kann. Man weiß etwas davon oder ahnt etwas davon, dass nichts wirklich sicher ist in diesem Leben. Und deshalb bieten die Versicherungen ihre Hilfe an. Geradezu wie kleine Götter, die den Menschen absichern gegen die Überraschungen, gegen den Unbill im Leben, was auf uns zukommen kann. Reiserücktrittskostenversicherung. Es gibt auch alle anderen Arten von Versicherungen. Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, ja sogar Lebensversicherung. Die können einen zwar nicht davor bewahren, dass wir sterben, aber sie können dafür sorgen, dass die Nachkommen wenigstens noch etwas erhalten. Es gibt natürlich auch Unfallversicherung. Also gegen alles versucht sich der Mensch heutzutage abzusichern. Planung bezüglich des Urlaubs, das ist ja auch nicht verboten. Und ich will jetzt auch nichts gegen solche Versicherungen sagen. Nur vor dem Unglück selber können sie uns nicht bewahren und auch den Tod können sie nicht wegnehmen. Dann gibt es auch die Ausbildung. Auch da müssen wir natürlich planen. Schule, Weiterbildung, Beruf. Der Mensch, der verantwortlich denkt und handelt, plant natürlich auch. Ist das verboten? Ich denke nicht. Die Bibel spricht ja auch von einem guten Haushalter. Und es wäre fahrlässig, wenn wir völlig planlos, völlig ohne vorzusorgen in den Tag gehen. Wenn wir auch keinen Einkaufszettel machen, wenn wir dann auch nicht wissen, sollen wir jetzt in den Laden oder nicht. Es wäre ein planloses Leben. So kann es, denke ich, nicht gemeint sein, was wir da gelesen haben. Der Beruf muss auch geplant werden. Man lässt sich sogar beraten, um möglichst die richtige Entscheidung zu treffen am Ende der Ausbildung, Berufsplanung. Dann auch die Ehe will gut geplant sein, dass man nicht auf einen x-beliebigen Menschen hereinfällt, sich umgarnen, bezirzen lässt und nicht wirklich gründlich prüft, wen man da heiratet. Auch das erfordert Planung in Weisheit. Das Leben insgesamt muss geplant werden. Und auch manche versuchen sogar den Tod zu planen. Bereiten alles vor für die Bestattung, auch schon die Bestattungsrede, also die Rede nicht, aber den Text. Und mich haben auch schon Leute gefragt, können Sie mich beerdigen? Aber zur Sicherheit haben sie noch ein, zwei andere gefragt, falls ich vor ihnen sterbe. Ja, also alles versucht man zu planen. Ist das verboten? Auch der Landwirt muss planen. Er muss genügend Futter bestellen, in der Scheune lagern für das Vieh, muss das Saatgut bestellen und all diese Dinge. Genauso der Kaufmann, von dem wir schon gehört haben. Und auch die Politiker planen. Sie machen vor der Wahl gewisse Versprechungen, wo sie dann auch sagen, wir werden dann dies und jenes tun, wenn ihr uns wählt. Wir wissen natürlich, dass diese Versprechungen dann oftmals nicht eingehalten werden, leider. Da sehen wir auch schon etwas von der Schwäche der Planungen und dass auch vieles, was Menschen sagen, dann nicht haltbar ist und sich nicht durchhalten lässt. Nun, man sucht von dem Haushalter nichts, als dass er treu erfunden werde. Und so heißt es hier nun, und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Hier ist nur für ein Jahr geplant. Aber es gibt viele, die planen für mehrere Jahre. Wird genau alles aufgelistet, was man da und da besorgt. Und dann heißt es aber, und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Wir wissen es tatsächlich nicht. Manche gehen dann zur Wahrsagerin oder zum Hellseher und wollen diese Ungewissheit überwinden. Gerade für ihre Planungen wollen sie wissen, werde ich da noch leben in dem Jahr? Kann ich da schon den Gewinn einplanen? Kann ich die Aktien kaufen für dort? Wie wird es denn gehen mit meiner Ehe, mit meiner Zukunft, meinem Glück? Alles will der Mensch vorher wissen, will ein kleiner Gott sein. Und er fällt dann herein auf finstere, okkulte, dämonische Mächte. Es sind dämonische Mächte, die hinter der Wahrsagerei und Hellseherei stehen. Sie haben mehr Wissen als der Mensch, aber sie sind nicht allwissend. Und was sie den Menschen sagen, ist Betrug. Betrug und Verführung ist immer eine Mischung aus Teilwahrheiten und Lüge. Und der Mensch, der darauf hereinfällt, er ist letztendlich belogen und betrogen. Und das ist eben entscheidend, dass wir da auch wachsam sind und nicht auf solche Mächte hereinfallen. Nun, was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Wir wissen ja, wenn ein Rauch aus dem Kamin kommt, dann ist es etwas, was man kurz sieht, im Winter, was dann aber verfliegt. Genauso die Kondensstreifen von Flugzeugen. Sie sind zu sehen eine kurze Zeit. Es gibt sogar Flugzeuge, die zur Werbung eingesetzt werden, die dann eine Schrift an den Himmel setzen. Und dann ist es so, dass das sich verändert, diese Form, und schließlich ist es ganz verschwunden. Ein Rauch ist euer Leben. Ein Dampf kann sogar übersetzt werden. Wenn wir Wasser erhitzen, dann gibt es einen Dampf. Da können wir sogar inhalieren damit, wenn wir krank sind. Aber dann, nach ein paar Minuten, ist der Dampf auch schon weg. Und ist uns bewusst, was unser Leben ist? Der Mensch meint ja, der ungläubige Mensch, das hier sei alles. Und danach kommt nichts mehr. Dabei ist es geradezu umgekehrt. Das hier ist durchaus etwas. Es ist unser Bewährungsfeld, unser Prüfungsfeld für die Ewigkeit. Aber danach kommt eben diese Ewigkeit. Und Gott hat uns das Leben auf dieser Erde geschenkt, um zu sehen, wer ihm wirklich von Herzen dient. Wer ihn liebt, wer ihn annimmt, wer mit ihm wandeln will und ihm gehorcht. Und wenn wir einmal das von dieser richtigen Ewigkeitsperspektive her sehen, dann erkennen wir, dieses Leben hier ist wie ein Dampf, der schnell vergeht. Oder wie ein Rauch, der sich schnell auflöst, aber dann kommt die Ewigkeit. Und darauf kommt es an, dass wir hier die richtige Entscheidung treffen für Jesus und dann auch in der Ewigkeit bei ihm sind, ihn in Ewigkeit verehren und anbeten. Eine kleine Zeit, das bezieht sich auf die Erdenzeit. Und die Ewigkeit, da gibt es das bekannte Bild, wenn man fragt, wie lange dauert die Ewigkeit. Es ist ein Berg in diesem Bild, ein 4000 Meter hoher Berg, so wie in den Schweizer Alpen. Und da kommt alle 1000 Jahre ein Vöglein und pickt ein kleines Steinchen von diesem Berg ab. Alle 1000 Jahre ein Steinchen. Wenn dann das Vöglein alle 1000 Jahre kommt und wenn es dann irgendwann einmal den ganzen Berg abgepickt hat, dann ist nicht die Ewigkeit vergangen, sondern eine Sekunde in der Ewigkeit. Können wir uns das vorstellen? Das ist unvorstellbar. Aber in dieser Ewigkeit Gottes wird es uns nicht langweilig sein. Wir werden dort alles lernen können, wozu wir hier keine Zeit haben. Wir werden die Geheimnisse Gottes ergründen. Wir werden ganz neue Welten erkennen. Allein diese Welt hier ist schon so riesig groß, unendlich, weiß ich nicht, dieser geschaffene Kosmos. Man weiß ja nicht, wie viele Planeten es letztendlich gibt. Aber selbst das könnte kein Mensch erforschen. Da würde unser Leben nicht ausreichen. Aber wir werden uns freuen dürfen an Gottes ewiger neuer Welt und vor allem an ihm selber. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Und das ist die herrliche Verheißung, die wir haben dürfen als Kinder Gottes. Hier eine kleine Zeit, dort die Ewigkeit. Und deshalb sollten wir auch alles, was wir planen, von der Ewigkeitsperspektive her planen. Und deshalb sollten wir sagen, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Andere Übersetzungsmöglichkeit, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Man kann hier verschieden übersetzen vom Griechischen. Es steht ein mehrfaches Kai, also und, zwischen den Satzteilen und es kann entweder übersetzt werden, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Oder wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Die Bedeutung ist die gleiche, aber bei der Übersetzung, wenn der Herr will, werden wir leben, da wird noch deutlicher, dass unser Leben insgesamt überhaupt vom Willen des Herrn abhängt. Nicht nur, was wir tun, hängt vom Willen des Herrn ab, sondern auch, ob wir es überhaupt erleben, ob wir leben, ob wir noch auf Erden sind, um es zu erleben. Das hängt alles von der Führung vom Willen des Herrn ab. Und nun Planungen. Ich habe am Anfang Planungsmöglichkeiten aufgezählt. Und wir dürfen planen, aber worin liegt nun der Fehler? Worin liegt der Fehler des irdischen Menschen, der ja auch plant und planen muss und planen darf, aber sein Fehler liegt darin, dass er seine Planungen ohne Gott und ohne die Führungen Gottes im Leben vornimmt. Auch der ungläubige Mensch hängt, ob er es will oder nicht, von der Führung, von der Zulassung und vom Plan Gottes ab. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn ein Mensch das bewusst ablehnt, begibt er sich außerhalb des Segensbereichs des Herrn. Wenn er es annimmt, dann wird er vom Herrn im Segen geleitet. Das ist der Unterschied. Das ist die entscheidende Planung. Plane ich für die Ewigkeit, nehme ich die Erlösung in Jesus Christus an, die er am Kreuz auf Golgatha für mich erwirkt hat durch seinen stellvertretenden Tod für meine Schuld und Sünde. Wenn ich diese entscheidende Gnadengabe Gottes, dieses Geschenk nicht annehme, dann bleibe ich außerhalb des Segens meines Schöpfers. Plane für die Ewigkeit. Das ist die entscheidende Planung, die wir alle tun sollen und müssen. Das ist keineswegs verboten oder falsch. Plane für die Ewigkeit, das heißt, entscheide dich für den Herrn. Und wenn du dann in seinem Segenskreis stehst, dann darfst du ihn auch im Gebet, im Glauben und Vertrauen um seine Führung bitten für die konkreten Dinge, die du entscheiden musst im Leben. Darf also ein Christ planen? Ich möchte dazu noch verschiedene Bibelstellen mit uns betrachten, damit wir das auch vom biblischen Gesamtzusammenhang her sehen. Das erste ist Römer 15, Vers 22 bis 24. Da schreibt der Apostel Paulus über seine Reisepläne. Römer 15, Vers 22 bis 24. Er schreibt hier: Aus diesem Grund bin ich auch vielfach verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich nicht mehr Raum habe in diesen Ländern, aber ein Verlangen habe, zu euch zu kommen, seit vielen Jahren, so will ich zu euch kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Der Apostel Paulus hat also auch seine Reisen geplant, auch die erste, zweite und auch dritte Missionsreise. Aber, der entscheidende Punkt, er war für Gottes Führung offen. Auch für andere Führung, als er es geplant hatte. Und das sehen wir dann ergänzend zu Römer 15, zum Beispiel, vor allem auch an der Stelle, Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Ist euch sicherlich bekannt, diese Überraschung hier. Und wir sehen aber hier, dass Gott will, dass das Evangelium nun auch nach Europa kommt. Das ist hier beschrieben, Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Als sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde ihnen von dem Heiligen Geiste gewährt, das Wort in Asien zu reden. Sie sollten also nicht wieder dorthin, wo sie schon waren. Da ist das Wort ja schon verkündigt worden. Gott hat jetzt andere Pläne und es geht weiter. Als sie aber gegen Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Wie genau das passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht hat der Geist Gottes dem Paulus in einem Traum gezeigt. Vielleicht hat er ihm auch unüberwindliche Barrieren aufgerichtet an diesen Orten. Vielleicht auch den Widerstand durch die Gegner dort. Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls war es eindeutig, der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Und dem Paulus erschien ein Gesicht bei Nacht. Also er bekam eine Erscheinung von Gott geschickt. Ein Mann aus Mazedonien, das gehört also zum heutigen Griechenland, europäisches Festland. Ein Mann aus Mazedonien stand da, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das heißt, bring uns das Evangelium. Auch wir in Europa, in Griechenland und in anderen Ländern brauchen die rettende Botschaft, dass der Heiland, der Messias gekommen ist. Und was tut er? Gehorcht er dieser Führung, die der Herr ihm schickt? Sofort, sofort. Er zögert nicht, er diskutiert nicht herum. Er gehorcht der Führung, der Planung, die der Herr für ihn hat. So heißt es in Vers 10, als wir aber das Gesicht gesehen hatten, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und so weiter. Er war gehorsam und hat nicht lange gezögert. Sofort haben sie nach einem Schiff gesucht oder erstmal auf dem Landweg noch weiter, aber so, dass sie dann hinüberkamen nach Griechenland und den Menschen dort. Und dazu gehören letztendlich dann auch wir, wenn man es dann weiterdenkt, ja, die Evangelisation im europäischen Kontinent. Den Menschen dort haben sie dann das Evangelium verkündigt. Darf ein Christ planen? Ja, aber er muss für die Führungen Gottes offen sein. Ein bekannter Satz im Volksmund sagt ja: Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Das ist gewisslich wahr. Auch die Bewohner von Babylon planten. Sie planten, Gott nicht zu gehorchen und bauten sich einen riesigen Turm, der bis zum Himmel reichen sollte. Und dieser Turm sollte das Symbol sein für ihre Einheit. Sie wollten nicht Gottes Befehl gehorchen, sich über die ganze Welt auszubreiten, so verstehe ich diese Stelle, sondern wollten an einer Stelle ihre Macht konzentrieren und einen Turm bis zum Himmel errichten, um zu zeigen, wir sind jetzt selber so groß wie Gott. Wir brauchen keinen Gott über uns. Sie wollten nicht, dass einer über sie herrsche, dass Gott über sie herrsche. Letztendlich herrschte Luzifer dann über sie, aber das haben sie nicht unbedingt alle gleich erkannt. Aber es gibt keine Neutralität, wo der Mensch selber sich auf den Thron setzt. Da ergreifen die Dämonen Macht über ihn und haben schon Macht auf ihn ausgeübt. Dieser Turmbau zu Babel wurde gestoppt. Übrigens ist das Europäische Parlament in Straßburg in Gestalt des Turmbaus zu Babels errichtet, so in dieser aufstrebenden Kreisrunde, die plötzlich abbricht oben. Interessante Beobachtung auch bezüglich biblischer Prophetie. Ob man das jetzt bewusst getan hat, mag dahingestellt sein, es ist aber anzunehmen, da ja immer wieder auch diese antichristlichen Mächte Symbole geben, damit sie untereinander von ihren Anhängern erkannt werden sollen. So auch das Symbol für Europa, ausgerechnet eine nackte Frau auf einem Stier, das entspricht ganz genau Offenbarung 17 und 18, die Frau auf dem Tier, die die Hure Babylon darstellt, welche dem Antichristen den Weg bereitet und nachher wird er sie abschütteln. Es ist die antichristliche Religion, die Religion zur Mischung, die eben als babylonische Hure, als Vermischungsreligion in das antichristliche Reich hinarbeitet, zu diesem Reich hinarbeitet. Aber was ich damit sagen wollte, das war eine Planung gegen Gott. Und Gott hat es zunichte gemacht, hat diesen Turmbau von Babel gestoppt und ihre Sprachen verwirrt, sodass sie nicht mehr gemeinsam etwas tun konnten. Was übrigens die Sprachen angeht, wissen wir, dass die alten Sprachen wesentlich komplizierter und ausgefeilter waren als die neueren. Es ist eher eine Sprachdegeneration zu erleben als eine Sprachsteigerung. Roger Libby hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über die Sprachentwicklung, hat damit auch die Evolutionslehre widerlegt, indem er sagt, es ist keine Höherentwicklung, sondern eine Abwärtsentwicklung in den Sprachen. Gott hat damals die Sprachen geschaffen beim Turmbau zu Babel. In einem Augenblick alle Sprachen geschaffen und die Menschen wurden dann zerstreut. Es gab immer ein paar wohl, die die gleiche Sprache dann sprachen und die haben sich dann das Land und jenes Land begeben. Ich sehe alle diese Schilderungen als wirklich geschehen, nicht als Mythologie an. Und das sehen wir auch daran, dass wir eine Sprachabwärtsentwicklung haben seither, keine Aufwärtsentwicklung. Das kann man wissenschaftlich vergleichen, die alten mit den neuen Sprachen. Wir sehen zum Beispiel, dass Englisch wesentlich einfacher ist als Altgriechisch oder Althebräisch. Wer sich da ein bisschen auskennt, ich habe die Sprachen einige davon ja lernen dürfen und kann das auch selber vergleichen. Nun, ist nur nebenbei bemerkt, ein kleiner Exkurs am Rande. Aber so wird der Eigenwille des Menschen von Gott gestraft und gerichtet. Paulus war Gottes Willen gehorsam, die Menschen in Babylon nicht. Und auch das neue Babel, die Welteinheitsreligion, die eine Menschheit, die sagt, wir selber bauen jetzt das Friedensreich aus eigener Kraft, wir brauchen keinen Gott über uns. Sie handeln gegen Gottes Wille, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Er baut sein tausendjähriges Reich und danach lässt er nach dem letzten Aufstand von Gog und Magog das himmlische Jerusalem herabkommen und der neue Himmel und die neue Erde entstehen, nachdem alles Alte abgebrochen wird. Das ist Gottes Plan. Und wenn der Mensch selber ein absolutes Friedensreich errichten will, ohne Gott, ohne Jesus als den einzigen Weg und Friedefürsten, dann wird das Gericht die Folge sein. Das ist alles etwa in der Johannes-Offenbarung Punkt für Punkt vorhergesagt. Muss ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Ich habe es an anderer Stelle schon getan. Nun, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Wir sollen auf Gottes Stimme hören. Wir sollen also nicht verantwortungslos die Hände in den Schoß legen und gar nichts mehr planen, gar nichts mehr tun. Wir sollen anpacken, aber im Hören auf Gottes Wille. In Matthäus 6, Vers 34 sagt der Herr Jesus, sorget nicht für den anderen Morgen, der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage haben. Das ist eine gewisse Parallele zu der Jakobusstelle, die wir gelesen haben, aber es heißt auch nicht, dass wir gar nicht mehr sorgen sollen, sondern dass wir im gläubigen Vertrauen auf Gottes Führung den Tag planen. Aber uns vor allem nicht zersorgen. Gottvertrauen steht über menschlicher Planung, darum geht es. Gott wird dafür sorgen, wenn er zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachtet, wird euch solches alles zufallen. Das heißt zuerst, es heißt nicht, dass wir gar nicht mehr für Kleidung und Nahrung sorgen, aber die Priorität gilt es richtig zu setzen. Zuerst Gottes Reich, zuerst seine Gerechtigkeit, zuerst sein Wille, zuerst seine Führung. und dann unsere kleine menschliche, mickrige Planung. Aber immer in Korrekturbereitschaft durch den Herrn. Und deshalb ist die entscheidende Frage, wie erkenne ich den Gotteswille für mein Leben, für das, was ich tun soll und darf? Dazu einige Hinweise. Die Frage kommt ja immer wieder, wie erkenne ich Gottes Wille, wie plane ich richtig im Gehorsam gegenüber dem Herrn? Erstens, bei allen Planungen und Entscheidungen im Leben ist es grundlegend, dass wir Gottes Wort betrachten und zu Rate ziehen. Gottes Wille wird nie im Widerspruch zu seinen Geboten stehen. Und diese Gebote sind uns ganz klar geoffenbart in seinem Wort. Zum Beispiel in 2. Mose 20, die 10 Gebote. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Oder in der Bergpredigt, wo es nochmal vertieft wird, auch verschärft wird für die Gemeinde des neuen Bundes. Da ist ganz klar Gottes Wille zu erkennen. Um nochmal ein banales Beispiel zu verwenden, ein Bankeinbruch, kann das gemäß Gottes Wille sein? Nein, steht ganz klar im Widerspruch. Zum Gebot, du sollst nicht stehlen. Man muss manchmal so einfach sagen. Aber kann zum Beispiel eine Steuerhinterziehung Gottes Wille sein? Da wird es dann schon schwieriger für viele. Kann uneheliches Zusammenleben Gottes Wille sein? Auch nicht. Gott hat die Ehe heilig gehalten. Kann es Gottes Wille sein, dass ich das Gute verweigere, das ich an sich tun sollte? Auch nicht. Das haben wir ja im letzten Vers hier gehört. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also Gottes Wort gibt uns ganz klar den Maßstab, was Gottes Wille ist. Gutes zu tun, miteinander zu teilen und dass wir dem anderen das tun sollen, was wir auch wollen, dass er uns tue. Die goldene Regel aus Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Wenn wir jetzt nicht die ganze Bibel auswendig kennen, und wer kann das schon, ist ja ein Riesenbuch, aber vieles können wir hoffentlich auswendig uns merken, aber dann können wir uns wenigstens die goldene Regel merken und umsetzen, wenn es um konkrete Entscheidungen geht. Alles nun, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Was will ich, dass sie mir tun sollen? Ich will ja nur das Gute für mich und so soll ich auch das Gute, das in Gottes Augen gut ist, für den anderen wollen und tun. Gottes Wort als Grundregel, Grundmaßstab, Richtschnur, um Gottes Willen zu erkennen. Dazu kommt natürlich auch die konkrete Führung. Gott hat mir vielleicht Gaben gegeben und diese Gaben sind schon ein Hinweis auch für die Aufgaben, die er mir gibt. Ich zum Beispiel, ich sage es mal so, wie es einfach ist, habe Gaben im sprachlichen Bereich. Habe verschiedene Sprachen lernen dürfen durch Gottes Güte und kann auch, sage ich jetzt mal, halbwegs schreiben und solche Dinge, aber ich kann ganz schlecht rechnen. Ja. Da war mir klar, Ingenieur kannst du nicht werden. Aber Gott hat irgendwas im sprachlichen Bereich mit mir vor. Und als ich dann zum Glauben kam, dann war mir es klar geworden, du sollst Gottes Wort verkündigen. Und dann habe ich das als Gottes Führung erkannt, habe dann allerdings zuerst Theologie studiert, würde ich heute nicht jedem raten, an der bibelkritischen Universität. Es ist Gnade, wenn man da heil hindurchkommt. Es ist eine Bewahrung vor der ganzen Bibelkritik gewesen. Aber doch war es Gottes Wille, dass er mich da hindurchgebracht hat und ich jetzt auch sein Wort weiterhin verkündigen darf. Prüfen wir auch da, wo sind meine Gaben? Wo sind meine Aufgaben? Was kann ich tun? Es gibt vielleicht mehrere Berufsmöglichkeiten. Und da gilt es dann zu beten, ganz konkret zu beten. Wir haben Gottes Wort als Grundlage für Gottes Willen und dann das Gebet, Herr, führe mich so, dass ich es erkenne, dass ganz klar wird, welche Tür du aufmachst und welche Türen du zumachst. Das gilt auch auf allen anderen Gebieten, ja, wo es mehrere Möglichkeiten gibt, der Entscheidung, Gottes Wort als Grundlage, das Gebet als konkrete Bitte um Führung. Und Gott wird uns die offene Tür zeigen. Als ich jetzt wieder arbeitslos wurde, das dritte Mal in meinem Leben, da haben auch mir Leute ganz verschiedene Ratschläge gegeben. Du solltest jetzt das tun oder jenes tun. Und ich habe auch gefragt, Herr, was willst du? Und es war klar, dass der Herr wollte und will, dass ich den Dienst weitermache, den ich bisher gemacht hatte, weil die Gemeinde einfach auch, sage ich mal, das braucht, diese Orientierung. Und Gott hat mir wohl auch, sage ich in aller Bescheidenheit, eine Gabe auf dem Gebiet des Wächterdienstes, der Geisterunterscheidung gegeben. Und es wäre ungehorsam gewesen, wenn ich das nicht weiter einsetzen würde im Dienst für den Herrn. Auch wenn Menschen es verhindern wollten und verhindern wollen, die eben nicht wollen, dass die Gemeinde gewarnt wird vor Verführung. Und so war mir klar, du solltest weiter publizieren, solltest dich nicht zum Schweigen bringen lassen. Das hat mir der Herr ganz klar gesagt und er hat es jetzt auch bestätigt durch die ganzen Rückmeldungen, die wir jetzt auch bekommen haben auf unsere neue Zeitschrift. Das ist eine große Gnade, die wir da jetzt zur Zeit erleben dürfen. Ja, und so betet auch ihr, wo ist die offene Tür? Welchen Weg bestätigt der Herr und welchen verschließt er? Die anderen Ratschläge, und Menschen geben ja unterschiedliche Ratschläge. Je mehr Leute wir fragen, umso mehr Meinungen werden wir hören. Und auch da dürfen wir natürlich gereifte Christen fragen, die Erfahrung haben, was würdest du mir raten? Aber auch diese Ratschläge, die wahrscheinlich alle gut gemeint sind, sollen und dürfen wir prüfen anhand des Wortes Gottes und darüber beten. Und letztendlich wird der Herr selber es uns dann deutlich machen, dieser Ratschlag war der richtige. Die anderen Ratschläge waren vielleicht gut gemeint, aber treffen nicht in deine Situation hinein, die du jetzt zu durchleben hast. Ich habe aus meinem Leben berichtet, ihr könnt es auch jetzt für euch umsetzen, wo bei euch solche Entscheidungen anstehen. Betet darum, redet auch mit Beratern, aber prüft alles letztendlich selber. Die Entscheidung müsst ihr selber treffen im Angesicht des lebendigen Gottes. Zum Beispiel ist eindeutig Gottes Wille, dass Menschen gerettet werden. Mission kann nie falsch sein und jeder hat seinen Platz. Der eine in der Außenmission, der andere in der Innenmission, der dritte in der Nachbarschaft oder in der eigenen Familie, bei den Kindern. Es gibt so viele missionarische Möglichkeiten und Auftrag. Es kann niemals Gottes Wille sein, dass wir sein Wort nicht weitersagen. Ja, das ist zum Beispiel auch noch ein Beispiel, was mir jetzt wichtig wurde. Ter Stegen hat einmal geschrieben, geht's der Natur entgegen, so geht's gerad und fein. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Gottes Wille ist oftmals gegen unser Eigenstreben, unsere Natur. Es ist nicht immer entsprechend dem, was wir wollen. Natur ist hier gemeint, der Eigenwille. Vielleicht will Gott mich gerade da haben, wo ich nicht so gern hin möchte. Mal ein Beispiel, es gab mal jemanden, der wollte unbedingt in die Mission, hatte aber daheim eine kranke Mutter noch zu versorgen und es war eben Gottes Wille, dass er warten sollte, solange diese Mutter lebt. Und der Herr hat es dann auch bestätigt. Er hat erst sich um die Mutter kümmern sollen. Das ist an sich auch klar, aber oft ist man verblendet und denkt, ja, lasse ich jetzt alles. Nein, der Auftrag war zuerst zu Hause und dann in der Mission. Die großen Pläne waren erstmal aufgehalten und diese Zeit hat zur Reifung gedient. Er war noch nicht ganz vorbereitet für diesen Missionsdienst. Und es hat gerade diese Zeit der Pflege und der Stille dazu gedient, den Menschen noch weiter vorzubereiten. Und oftmals nimmt uns der Herr auch wieder zurück von einem Dienst, schenkt uns Pausen, verordnet uns auch Pausen. Ich habe das auch schon erleben müssen und dürfen, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Es ist nicht immer leicht dann, aber dann ist diese Zeit der Stille, wo man dann auch reifen darf. Ja, wie erkenne ich Gottes Wille in meinem Leben? Gottes Wort, Gebet, Führungen, Gespräch mit gereiften Christen und doch Prüfung auch dieser Ratschläge. Und dann aber auch, wenn uns etwas klar geworden ist, gehe hindurch durch die geöffnete Tür. Tue Gottes Willen. Gott wird es dann auch bestätigen, wenn es wirklich von ihm kam. Ihr solltet sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Alles, jeder Tag unseres Lebens hängt vom Herrn ab. Ist das jetzt bedrohlich oder ist es mutmachend? Also ich halte es für äußerst mutmachend und tröstlich, dass mein ganzes Leben in der Hand des Herrn liegen darf. Jeden Tag kann ich beten morgens, Herr, führe mich heute so, wie es deinem Willen entspricht. Und da muss ich aber auch bereit sein, mich führen zu lassen. Aber das ist mutmachend und tröstlich, unser Leben steht in seiner Hand. In dem Psalmen heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Und das gibt uns Ruhe und Trost und Zuversicht, auch Heilsgewissheit. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt, heißt es in einem Lied. Wie wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Atheisten planen ohne Gott. Geradezu die Planwirtschaft ist ja sprichwörtlich geworden. Und wie oft mussten sie dann zurückschrauben, ihre Versprechungen, konnten es nicht halten. Sie können nicht steuern, wie es regnet, wie die Sonne scheint. Können auch wir nicht. Jetzt wurde wieder am Bodensee durch Hagel und Wetter die ganze Ernte zerstört, der Bauern in dieser Gegend. Der Staat versucht ihnen zu helfen, soweit er es noch kann. Ist ja auch so eine Sache in der Wirtschaftskrise. Aber sie haben sich sicher das auch anders vorgestellt. Aus dem Gewinn ist jetzt wahrscheinlich Verlust geworden. Und so ist auch die Frage, wie gehen wir mit solchen Situationen um? In der Bibel ist auch ein sehr bekanntes Beispiel. In Lukas 12, Vers 16 bis 21. Das möchte ich jetzt noch abschließend mit uns betrachten. Lukas 12, Vers 16 bis 21. Da geht es ja um das Geld. Es kommt jemand zum Herrn Jesus und sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. So steht es in Vers 13. Und dann widerspricht der Herr und sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Und warnt uns alle vor dem Geiz und davon, dass man meint, man lebe davon, dass man viele Güter hätte. Viele Güter, viel Besitz. Ja, und jetzt erzählt der Herr Jesus das bekannte Gleichnis vom reichen Bauern, vom reichen Kornbauern. Lukas 12, Abvers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte wohlgetragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln alles, was mir gewachsen ist und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Soweit erstmal. Ein interessantes Gebet, das dieser Kornbauer da ausspricht. Zu wem betet er denn? Zu seiner eigenen Seele, zu sich selber. Wenn man da mal zählen würde, wie oft das Wort ich und mein vorkommt, ich denke, das würde uns schon überraschen. Das heißt, zum Anfang, er dachte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe nicht, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Ja, ich betone es jetzt mal. Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen, größer bauen und will darin sammeln alles, was mir gewachsen ist und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, Seele, du, also auch er, hast großen Vorrat, auf viele Jahre habe nun Ruhe, ist dringend und habe guten Mut. So kann man sich selber beten, ein Selbstgespräch. Es gibt sogar Religionen, die sich in Meditation versenken durch Selbstgespräche, etwa der Buddhismus, wo man immer Formeln murmelt, um sich selber zu erlösen, sich zu befreien aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Ja, das nebenbei bemerkt, aber hier der völlige Egoismus. Es war ja so, er hatte großen Gewinn, die Scheunen haben nicht mehr ausgereicht und dann hat er größere bauen wollen. Er kam ja nicht mehr dazu, wissen wir gleich, was noch kommt. Aber dieser Plan, sich vergrößern. Nun, grundsätzlich ist das auch nicht verboten, aber er hat folgenden Fehler gemacht. Er hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Er hat nur an sich gedacht, hat an keiner Sekunde wohl daran gedacht, etwas abzugeben an Notleidende, hat nur gedacht, wie er sich gut einrichten kann, wie er sich zur Ruhe setzen kann dann. Und an die Ewigkeit hat er damit überhaupt nicht gedacht. Das sieht man auch. Nur, wie er schönen Ruhestand dann hat. Ich habe jetzt ausgesorgt, egal was mit den anderen ist. Hätte er seine Scheunen behalten, hätte er auch etwas teilen können. Und da hätte er Schätze im Himmel gesammelt durch die Nächstenliebe. Aber daran denkt er leider in keiner Sekunde. Und nun passiert's. Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und für wen wird es sein, was du bereitet hast? Und der Herr Jesus zieht hier die Konsequenz und sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. In der Bergpredigt hat der Herr Jesus gesagt, in Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo die Motten sie fressen und der Rost und die Diebe kommen und nachgraben. Es wird euch nichts davon bleiben und ihr könnt auch nichts mitnehmen ins Grab. Die Pharaonen und andere Religionsführer haben sich Schätze in ihre Grabkammern legen lassen, aber sie haben nichts mehr davon. Da, wo sie jetzt sind, haben sie keine Freude an ihrem Gold und an allem, was sie angehäuft haben zu Lebzeiten. Aber was sind denn die Schätze im Himmel? Ja, die Freude am Herrn, die Vergebung der Schuld, die guten Taten, die wir tun durften im Namen des Herrn. Es kam einmal ein reicher Bauer in den Himmel in Russland, der war auch nicht gläubig. Und natürlich wäre der nicht in den Himmel gekommen, aber es gibt eine Geschichte, als ob er in den Himmel gekommen wäre. Ja, man muss es also so sagen. Und dann kam er also in den Himmel, so wie er dachte, und da sah er große Tafeln aufgetischt mit den wunderbarsten Speisen. Und er hatte ja auch Geld mitgenommen, ja, so in diesem Märchen, und Beutel voller Gold und wollte da etwas kaufen zum Essen und fragte, was es kostet. Ja, jede Speise nur ein Rubel. Ach, das ist ja wenig, da kann ich ja viel kaufen. Dann wollte er zahlen mit seinem Goldstück, da kriege ich ja viele Speisen. Dann hat der Mann da am Tisch gesagt, in diesem Märchen, ja, das kann ich nicht annehmen. Ja, wieso? Ich habe doch so viel Geld gesammelt und möchte es jetzt hier ausgeben. Nein, bei uns kann man nur bezahlen mit Geld, was man verschenkt hat an Notleidende, nicht an dem, was man gesammelt hat für sich. Ja, das ist keine biblische Geschichte, aber sie macht uns etwas deutlich. Das, was wir für uns anhäufen, das wird im Himmel einmal nichts gelten, sondern der Herr wird fragen, wo hast du Gutes getan? Wo hast du anderen geholfen, mit anderen geteilt? In meinem Namen. Kein bloßer Humanismus ohne Gott, ist damit jetzt nicht gemeint, aber in der Liebe. Wo ist der Glaube tätig geworden? In der Liebe. Und das steht hier nun auch im letzten Vers von dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, in Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Es gibt auch die Unterlassungssünde. Dazu ist geradezu sprichwörtlich geworden, was in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter im Lukas-Evangelium der Herr Jesus erzählt hat. Es war jemand unter die Räuber gefallen, ausgeraubt worden, lag blutend am Wegesrand. Und es kamen ein Priester und ein Levit vorbei und beide haben ihm nicht geholfen. Die hatten, so dachten sie, Wichtigeres zu tun. Die mussten zum Tempeldienst, zum Gottesdienst. Sie konnten noch nicht hier einem blutüberströmten Mann helfen, da hätten sie ja noch verunreinigt. Nein, nein, schnell weiter. Und ja, das ist unterlassene Hilfeleistung. Und das entspricht nicht Gottes Willen. Stattdessen kam ein verachteter Samariter, ein Mischvolk, ja. Ja, die Juden haben darüber den Kopf geschüttelt, über diese Mischvölker. Aber der hat nach dem Willen des Herrn gehandelt und hat ihm die Wunden verbunden, ihn auf sein Reittier gehoben und in eine Herberge gebracht. Ja, und wollt ihr vielleicht noch wissen, wie dieses Märchen da vorher ausging? Der wurde dann natürlich hinabgestoßen in die Hölle, hat dann erstmal erkannt, er ist gar nicht wirklich im Himmel. Da konnte er nicht sein und bleiben. Aber der barmherzige Samariter, er hat sicherlich himmlischen Lohn empfangen, im Gegensatz zu allen Menschen, die nur sich selber lieben und für sich selber sorgen. Sind auch wir bereit, den Nächsten zu lieben, ihm zu dienen und das, was der Herr uns geschenkt hat, geliehen hat, muss man sagen, ja, ist ja alles nur geliehen, das auch weiterzugeben. Wie sieht es aus mit dem Zehnten? Das ist ja eine Richtschnur in der Heiligen Schrift. Eine Richtschnur der Barmherzigkeit. Der Herr fordert gar nicht unbedingt, dass wir alles abgeben. Wir sollen auch für uns etwas haben. Aber der Zehnte ist ein guter Maßstab, um mit anderen zu teilen. Es darf auch mehr sein, aber wer weniger oder wesentlich weniger gibt, sollte sich fragen, handlich auch wie der törichte Kornbauer, der denkt, er kann seinen Besitz endlos vermehren, dann sich zur Ruhe setzen und plötzlich erwacht er in der ewigen Verdammnis. Atheisten planten ohne Gott. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, so hieß es in der früheren DDR. Welcher Frevel, ja, und auch welche Blindheit. Du Narr, hat Gott gesagt. Und nach einigen Jahrzehnten ist das Regime zusammengebrochen, auch wirtschaftlich am Ende. Und sie dachten, ihre Wirtschaft sei so großartig. Auch der Kapitalismus ist natürlich genauso gefährdet. Ellbogendenken, jeder kämpft gegen den anderen, um selber groß zu werden. Das ist auch nicht vom Herrn unbedingt gesegnet, was da abläuft. Es gibt Gott sei Dank auch da Ausnahmen, die auch von ihrem Überfluss abgeben und auch Opfer bringen für andere. Und ein reicher Unternehmer, wenn er Christ ist, sollte auch weise, gemäß Gottes Wort handeln und bereit sein, mit anderen zu teilen. Was ist Gottes Wille? Wisst ihr nicht, dass ihr ein Rauch seid? Eine kleine Zeit bleibt ihr und dann verschwindet ihr. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Diese Auslegung hätte jetzt an das Ende unserer Freizeit gepasst, aber es steht hier noch nicht am Ende des Briefes, sondern am Ende oder noch im vierten Kapitel. Am Ende des vierten Kapitels. Es kommt aber noch ein Kapitel, wir werden das noch weiter betrachten. Da geht es auch um Reichtum, was ich jetzt auch schon angedeutet habe, manches. Und doch gilt das alle Zeit. Es ist nicht nur ein Abschiedswort, wenn wir uns am Sonntag verabschieden. Auch heute können wir sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wir können auch jetzt nicht sagen, ob wir heute Abend noch alle zusammen sind wie jetzt bei der nächsten Bibelarbeit. Der Herr möge uns bewahren, aber es könnte ein Unfall passieren. Es könnte irgendetwas geschehen. Es könnte jemand krank werden oder abreisen müssen. Wir wissen nie. Ich habe in vielen Freizeiten erschütternde Dinge oft auch erleben müssen bei Teilnehmern. Und möge der Herr uns gnädig sein, dass wir auch bereit sind, unsere Zeit so zu planen, dass wir auch mit Überraschungen rechnen, dass wir sagen, ja Herr, ich füge mich in deinen Willen und ich nehme es aus deiner Hand. So wie auch der Hiob, der sagen konnte, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Möge der Herr uns gnädig sein, uns die Kraft schenken, in allen Führungen des Lebens an ihm festzuhalten, uns von seiner Hand tragen zu lassen. Ihm sei Ruhm und Ehre gebracht dafür. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, heiliger Gott, in deiner Hand liegt Leben und Tod, liegt Glück und Unglück. Alles kommt aus deiner Hand und lässt du zu. Und doch willst du das Beste für uns und für die anderen Menschen. Und wir bitten dich auch, lass uns deinen Willen erkennen, auch was du heute von uns willst, was du heute für uns bereit hast. Wir wissen die Zukunft nicht, aber du kennst sie und hast uns das, was für unser Heil notwendig ist, in deinem Wort geoffenbart und das macht uns froh. Herr, wir danken dir dafür. Und so bitten wir dich auch, dass wir bereit sind für den Eingang in dein Reich, in deine Ewigkeit. Lenke so unseren Lebensweg in dieser begrenzten Zeit, wo unser Leben wie ein Rauch ist, dass wir einmal in der Ewigkeit dich ewig loben und preisen können. Reinige uns durch dein teures Blut von aller Sünde in Worten, Gedanken und Taten, auch heute, Herr. Und bewahre uns auf deinem schmalen Wege, dem Himmel zu. Amen.